Wie man einer Revolte Herr wird. Wenn wir begreifen, dass wir nicht wegrennen können, müssen wir uns mit dem Problem auseinandersetzen. Für die meisten Probleme gibt es Lösungen, die wir nur deshalb nicht sehen, weil wir in die falsche Richtung laufen. Die vorangegangene Geschichte endete damit, dass die beiden Männer den Motor der Yacht reparierten und beste Freunde blieben. Der Rest der Reise verlief großartig und in bester Harmonie. Da wir in unserer Welt immer enger zusammenrücken müssen, ist es erforderlich, dass wir für unsere Probleme Lösungen finden. Wir können nicht mehr davonlaufen, weil es keinen Ort gibt, wo wir hingehen können. Und deshalb dürfen wir uns auch keinen großen Streit mehr erlauben. Mitte der 70er Jahre habe ich persönlich erlebt, wie eine Regierung einen Weg aus einer ungeheuren Krise fand, die Demokratie ihres Landes ernstlich bedrohte. Im Jahr 1975 fielen innerhalb weniger Tage Südvietnam, Laos und Kambodscha in die Hände der Kommunisten. Nach der Domino-Theorie, die von den Westmächten damals aufgestellt wurde, würde Thailand als nächstes Land fallen. Damals lebte ich als junger Mönch im Nordosten Thailands. Mein Kloster lag erheblich näher an Hanoi als an Bangkok, und da Evakuierungspläne ausgearbeitet worden waren, forderte man uns auf, uns bei unseren Botschaften zu melden. Die meisten westlichen Regierungen zeigten sich letztendlich höchst überrascht, als Thailand nicht unter kommunistische Herrschaft geriet. Zu jener Zeit war Ajahn Chah schon sehr berühmt, und viele Generäle und Regierungsmitglieder Thailands reisten zu seinem Kloster, um sich bei ihm Rat und Anregungen zu holen. Inzwischen sprach ich fließend Thai, und auch das Laotische verstand ich recht gut, weshalb ich die Ernsthaftigkeit der Lage begriff. Militär und Regierung machten sich weniger Sorgen um die Rote Armee außerhalb ihrer Grenzen als um deren Sympathisanten im eigenen Land. Viele hochintelligente Studenten der thailändischen Universitäten waren in den Dschungel des nordöstlichen Landesteils geflüchtet, um dort eine einheimische kommunistische Guerillakampfgruppe aufzubauen. Waffen und Ausbildung erhielten sie von jenseits der thailändischen Grenzen. Und die Dörfer in den sogenannten rosa gefärbten Teilen der Region unterstützten die Aufständischen mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern. Diese jungen Menschen erhielten also Hilfe von den eigenen Landsleuten, und das wurde als immense Bedrohung betrachtet. Also arbeiteten das Militär und die Regierung Thailands einen Drei-Stufen-Plan aus, um diese Krise zu meistern. Erstens, Zurückhaltung. Das Militär griff die kommunistischen Basen nicht an, obwohl jeder Soldat genau wusste, wo sich diese befanden. Als ich in den Jahren 1979 bis 1980 ein Leben als Wandermönch führte und mich in die Berge und den Urwald zurückzog, um in Einsamkeit zu meditieren, lief ich gelegentlich Militärpatrouillen über den Weg, die mir Ratschläge erteilten. Sie deuteten beispielsweise auf einen Berg und rieten mir ab, dorthin zu gehen, weil sich dort die Kommunisten aufhielten. Dann deuteten sie auf einen anderen Berg und erklärten, dass es sich dort gut meditieren ließe, weil da ganz bestimmt keine Kommunisten herumzogen. Ich musste mich an diesen Ratschlägen orientieren, denn in jenem Jahr hatten die Kommunisten mehrere Wandermönche, die im Urwald meditierten, aufgegriffen und umgebracht, nachdem sie gefoltert worden waren. Jedenfalls wurde mir das so berichtet. Zweitens, Vergebung. Während dieser gefährlichen Epoche wurde eine bedingungslose Amnestie erlassen. Kommunistische Rebellen, die sich von dem Aufruhr lossagten, konnten einfach ihre Waffen abgeben und in ihre Dörfer oder an die Universitäten zurückkehren. Sie standen wahrscheinlich weiter unter Beobachtung, aber sie wurden nicht bestraft. Ein paar Monate nachdem Kommunisten im Karawang-Gebiet einen großen Jeep voller Thai-Soldaten in einen Hinterhalt gelockt und sämtliche Insassen umgebracht hatten, kam ich in ein Dorf dieser Gegend. Die jungen Einheimischen sympathisierten zwar mit den Kommunisten, aber sie nahmen nicht aktiv an ihrem Kampf teil. Sie sagten mir, das Militär habe sie zwar bedroht und belästigt, ihnen aber trotz allem die Freiheit gelassen. Drittens. Das Problem an der Wurzel packen. In jenen Jahren beobachtete ich, dass neue Straßen gebaut und alte neu gepflastert wurden. Jetzt konnten die Dorfbewohner endlich ihre Ernten zum Verkauf in die Städte bringen. Der König von Thailand überwachte höchstpersönlich den Bau von vielen hunderten kleiner Reservoirs mit Bewässerungssystemen, die den armen Bauern des Nordostens die Möglichkeit gaben, eine zweite Reisernte pro Jahr einzufahren. Der König bezahlte diese Anlagen aus seiner eigenen Tasche. Selbst das entlegenste Dorf wurde an das Elektrizitätsnetz angeschlossen und mit dem Strom kamen endlich auch Schulen und Krankenhäuser in die Ortschaften. Die Regierung in Bangkok kümmerte sich intensiv um die ärmste Region Thailands und das brachte den Einheimischen allmählich einen gewissen Wohlstand. Ein Soldat von einer Militärpatrouille im Dschungel verriet mir einmal Folgendes: Wir müssen die Kommunisten nicht erschießen. Sie sind unsere Landsleute. Manchmal begegne ich ihnen, wenn sie von den Bergen herunterkommen, um sich im Dorf Essen zu holen. Und jeder von uns weiß, wer sie sind. Dann zeige ich ihnen meine neue Armbanduhr oder spiele ihnen einen Thai-Song aus meinem neuen Radio vor. Und dann kommt es schon vor, dass sie es nicht mehr ganz so toll finden, Kommunisten zu sein. Solche Erfahrungen haben tatsächlich zahlreiche seiner Kameraden auch gemacht. Die thailändischen Kommunisten hatten sich erhoben, weil sie über ihre Regierung wütend waren. Sie waren bereit, das eigene Leben zu opfern. Doch die Zurückhaltung seitens der Regierung entzog ihrem Zorn die Nahrung. Die Vergebung, in Gestalt einer allgemeinen Amnestie, zeigte ihnen einen sicheren und ehrenhaften Ausweg, bei dem sie ihr Gesicht wahren konnten. Dann packte die Regierung das Problem an der Wurzel und begann sich um diesen bisher sträflich vernachlässigten Landstrich zu kümmern und eine Infrastruktur zu errichten. Aus den armen Dorfbewohnern wurden relativ wohlhabende Menschen, die keinen Grund mehr sahen, die Kommunisten weiter zu unterstützen. Jetzt waren sie zufrieden mit der Regierung, die sie hatten. Und die Kommunisten begannen an der Notwendigkeit ihres Kampfes zu zweifeln und daran, ob es wirklich so sinnvoll war, sich der Mühsal des Lebens in den von Urwald bedeckten Bergen auszusetzen. Einer nach dem anderen lieferte sein Gewehr ab und kehrte zu seiner Familie, in sein Dorf oder an die Universität zurück. In den frühen 80er Jahren waren nahezu keine Rebellen mehr übrig, und so gaben ihre Anführer ebenfalls auf. Ich entsinne mich an einen Artikel in der Bangkok Post, der von einem cleveren jungen Unternehmer handelte, der thailändische Touristen in den Dschungel führte, um ihnen die inzwischen verlassenen Höhlen zu zeigen, von denen aus die Kommunisten einst das Land bedroht hatten. Was geschah mit den Anführern der Rebellion? Fielen diese ebenfalls unter die bedingungslose Amnestie? Nicht nur das, sondern hier ging man sogar noch einen Schritt weiter. Die Anführer wurden weder bestraft noch des Landes verwiesen. Stattdessen bot man ihnen wichtige Stellungen in der thailändischen Regierung an. Schließlich verfügten sie über Führungsqualitäten, konnten schwer arbeiten und wussten, wie man sich um Menschen kümmert. Was für ein brillanter Schachzug! Warum sollte man solche Fähigkeiten verschwenden und auf derartig mutige und engagierte junge Männer verzichten? Das ist eine wahre Geschichte, die mir von Soldaten und Dorfbewohnern im Nordosten Thailands oft erzählt worden ist. Ich habe es selbst gesehen und mich davon überzeugen können, dass diese Geschichte stimmt. Leider ist woanders kaum darüber berichtet worden. Zur Zeit der Entstehung meines Buchs »Die Kuh, die weinte« dienten übrigens zwei einstige Führer des kommunistischen Aufstands als Minister der Thai-Regierung ihrem Land.